Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Am Gericht. Mein Name ist Lorenzo Zimmer, ich bin Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen und mir gegenüber sitzt mein Kollege und Justizreporter Jonas Bläser. Hallo Jonas.
Hallo Lorenzo.
Wir sind heute hier, um einen neuen Fall zu besprechen. Du hast uns was ganz Besonderes mitgebracht. Ich spare mir lange Vorreden. Jonas, worum soll es heute gehen?
Heute geht es um Gegensätze. Ich sage BVB.
Schalke.
Ich sage Feuer.
Wasser.
Und wir sind in Tübingen. Ich sage Autofahrer.
Du willst Radler von mir hören. Ich sage Radler.
Ganz genau. Also wir haben hier in Tübingen, ich weiß nicht, ob das in anderen Unistädten, in denen viel Rad gefahren wird, wie in Münster oder so, auch so krass ist, aber wir haben hier einen echten Beef zwischen Verkehrsteilnehmergruppen, wie ich ihn eigentlich aus keiner anderen Stadt so massiv erlebt habe.
Würde ich sofort unterschreiben. Ich habe in Greifswald an der Ostsee studiert, da ist Fahrradfahren absolut an der Tagesordnung und da habe ich den Konflikt keinesfalls auch nur annähernd so stark wahrgenommen, wie ich ihn hier in Tübingen wahrnehme und kenne eigentlich, seit ich auf der Welt bin.
Es ist so, dass wir das vor allem in den sozialen Netzwerken feststellen, wenn wir auf unserer Tagblatt-Facebook-Seite beispielsweise einen Bericht anteasern, in dem es um das neue Radwegsverkehrskonzept geht oder eine Meldung der Stadtverwaltung, dass jetzt im Winter auch Radwege geräumt werden sollen, dann ist sehr schnell in den Kommentarspalten einiges los und das ist manchmal, also für mich eigentlich gar nicht mehr nachzuvollziehen, woher diese Häme kommt und auch manchmal ja sogar würde ich von Hass sprechen.
Ja, der Hass ist gewaltig. Ich würde dieses Wort Hass absolut auch aufgreifen. Das findet sich auch in den Konflikten wieder, die man als Auto bzw. Radfahrer, ich bin ja beides, wie du auch, die man als Auto und Radfahrer erlebt. Das geht schon heftig ab hier in der Stadt.
Und das funktioniert manchmal auch andersrum. Wir haben also immer wieder Polizeimeldungen im Blatt, wo eben Autofahrer, Radfahrer angefahren haben in irgendeiner Situation. Und da bekommen wir beispielsweise, sollte eine Formulierung wie übersah den Radfahrer aus dem Polizeibericht sozusagen in unsere Berichterstattung landen, bekommen wir oft Zuschriften, dass das eine Unverschämtheit sei, das wäre kein Übersehen, da würde man die Autofahrer zu sehr in Schutz nehmen und deren Entschuldigung sozusagen einfach übernehmen, dass sie was übersehen hätten, die müssten gefälligst aufpassen. Also das geht schon stark in beide Richtungen.
Und es verlässt manchmal natürlich auch, das ist ja noch, wenn man so will, fast noch ein inhaltlicher Einwand, aber es verlässt manchmal natürlich auch völlig die inhaltliche Ebene. Ich erinnere an die neue Radbrücke, die eröffnet wurde, wo es auch eine Heizung gab und da war die Häme der Autofahrer gegenüber den Radlern, die jetzt eine Brücke brauchen, die auch beheizt ist. Das sei ja dekadent und weiß ich nicht was. Also da hat sich auch sehr viel Irrationales dann entladen, sozusagen.
Absolut. Jedenfalls haben wir hier eine Konfliktsituation, die auch von vielen so empfunden wird. Also das hängt eben mit dem Fehlverhalten von Einzelnen aus beiden Gruppen zusammen. Wenn man sich hier mal an der Neckarbrücke hinstellt und guckt, wie viele Radler an der Ampel bei Rot rüberfahren. Neulich hat die Stadt eine Kontrolle gemacht, die haben gar nicht alle anhalten können. Das waren wirklich richtig viele. Und da gibt's, denke ich, bestimmt von beiden Seiten berechtigte Kritik an dem Verhalten von welchen aus der anderen Gruppe, aber ich verstehe gar nicht, wie man sich da so emotional tief einsortieren kann.
Genau, darauf wollte ich auch gerade raus, diese Einsortierung, von der du sprichst. Also man wird tatsächlich fast jeden Tübinger oder Tübingerin, die man befragt, wird man dazu bekommen, ein klares Statement zu äußern, bist du Radfahrer eher oder bist du eher Autofahrer? Also letztlich fühlt sich fast jeder Tübinger eher der einen oder der anderen Gruppe zugehörig. Es gibt natürlich auch viele, du wippst schon ein bisschen mit dem Kopf, es gibt auch viele wie uns, die beide Verkehrsmittel benutzen und ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob mein Herz eher in der Brust eines Fahrradlers oder eines Autofahrers schlägt. Ich benutze beide Verkehrsmittel häufig und gerne. Aber in Tübingen wirkt es bisweilen schon manchmal so, als wären die Fronten da sehr verhärtet und als hätte jeder dazu eine Meinung und solidarisiert sich dann auch automatisch sozusagen mit den Autofahrern oder mit den Radlern, je nachdem, was passiert ist.
Ja, als wäre es irgendwie Teil einer Identität. Also wenn ich mit dem Rad zur Arbeit pendel und ich sehe wieder, da guckt einer nicht richtig, ich werde jetzt gleich geschnitten, dann könnte ich explodieren. Bin aber auch als Autofahrer alles andere als happy, wenn ich rechts abbiegen will und nach links guck, ob einer auf dem Radweg kommt und dann losfahren will und wieder nach rechts guck und sehe, da kommt einer den Radweg runter, aber auf der falschen Seite. Also ja, jedenfalls, wir sind ja hier beim Podcast am Gericht und deswegen beschäftigen wir uns heute mit zwei Fällen, in denen einmal ein Autofahrer vor Gericht steht und einmal ein Radaktivist.
Oh, zwei Fälle gleich, das ist aber neu.
Ja, sie sind nicht so lang, deswegen haben wir gedacht, wir machen eine Doppelfolge und außerdem ist es dann schön ausgeglichen.
Ah, wunderbar, beide Seiten beleuchtet, das ist unser Job. Dann erzähl doch mal, vielleicht steigen wir einfach mal mit dem ersten Fall ein. Sag doch mal, worum ging's da?
Die Überschrift war Verkehrserziehung mit Verletztem. Also des Artikels im Blatt dann. Es geht um ein Abendende Mai, in dem ein Mann so gegen 8 zwischen Rottenburg und Ofterdingen unterwegs ist. Er fährt nach Hause von der Arbeit mit seinem Rennrad. Mhm.
Das ist bestimmt eine Überlandstraße da, oder?
Ja, also die verbindet eben zwei Gemeinden und es ist eine sehr kurvige Straße. Mhm. Und was man noch dazu wissen kann, ist, dass es dort auch für relativ viel Geld ein Radweg angelegt wurde.
Ah, neben der Straße führt der entlang.
So, dass die Radfahrer eigentlich nicht auf der Straße fahren müssen. Mhm. Und der fuhr also da entlang. Und was dann passiert ist, darüber gibt es, wie so oft vor Gericht, zwei höchst unterschiedliche Auffassungen.
Lass mich raten, er fuhr nicht auf dem Radweg, sondern auf der Straße. Das ist mal das Erste.
Das ist mal das Erste, das stimmt. Er fuhr da und jetzt kommt auch ein Autofahrer ins Spiel, der nämlich an diesem Abend auf dieser Strecke unterwegs war und sich sehr geärgert hat, weil er langsamer fahren musste, da das sehr kurvig ist, dass er den einen nicht einfach überholen konnte, den Radfahrer. Mhm.
Also der ordnete sich erstmal hinter dem natürlich etwas langsamer als ein autofahrenden Radler ein und konnte nicht vorbei wegen der Kurven.
Und das hat ihn offensichtlich sehr geärgert. Denn was feststeht ist, dass am Ende dieser Begegnung der Radfahrer im Graben liegt.
Oh nein.
Und der Autofahrer weitergefahren ist.
Okay, jetzt musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Was ist zwischendrin passiert? Hat der Autofahrer die Beifahrertür aufgemacht und ihn absichtlich umgestoßen? Geht's hier um Körperverletzung oder?
Nein, er hat ihn nicht gedorrt, wie die Fahrradkuriere sagen würden, sondern es kam auf jeden Fall zu einer Berührung. Da sind wir uns einig und vor Gericht gelandet ist es, weil die Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl erwirkt gegen den Autofahrer. Und zwar war sie der Ansicht, dass er eine fahrlässige Körperverletzung begangen hat und dann auch noch unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, also Fahrerflucht.
Der Paragraph im Wortlaut. Paragraph 229. Fahrlässige Körperverletzung. Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Ja, jetzt Moment mal, vor der Fahrerflucht, was hat er denn gemacht? Also du hast gesagt, der Radler ist im Graben gelandet, aber hat der Autofahrer ihn denn überhaupt berührt oder
gerammt? Ja, nein, gerammt hatte ihn nicht, aber er hat ihn auf jeden Fall touchiert.
Oh.
Und jetzt ging es natürlich auch drum, war das absichtlich oder unabsichtlich? Wären die beiden jetzt alleine auf der Landstraße unterwegs gewesen, wäre das bestimmt schwierig gewesen. Mhm. In diesem Fall war es aber so, dass es Zeugen gab. Mhm. Es gab eine Autofahrerin, die dort unterwegs war, die das Ganze gesehen hat. Und es gab noch einen anderen Zeugen, der privat unterwegs war, aber aus Berufsgründen besonders genau hingeschaut hat. Der war nämlich Polizeibeamter.
Der war zufällig dabei in der Nähe.
Zufällig auf dem Beifahrersitz unterwegs und hat das auch beobachtet und hat gedacht, oh, das wird aber knapp. Und kurz darauf lag eben der Radfahrer im Graben.
An dieser Stelle noch ein Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt und ihr die Fälle, die dahinter stehen, spannend findet, dann solltet ihr unbedingt mal auf tagblatt.de/amgericht vorbeischauen, denn dort stellen wir für euch alle Hintergründe, alle Artikel, alle Kommentare, die zu den Fällen, die wir hier besprechen, erschienen sind, stellen wir dort zusammen und die könnt ihr dort übersichtlich vorfinden und natürlich auch lesen.
Und anders als im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert sich unsere Arbeit nicht durch Gebühren, die jeder ohnehin bezahlen muss, sondern über Abos. Deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr unsere Arbeit durch den Abschluss eines Webabos beim Schwäbischen Tagblatt unterstützt.
Und wir haben auch noch ein Angebot für euch, ne Jonas?
Ganz genau, für alle Hörerinnen und Hörer von Am Gericht gibt es den Gutscheincode Am Gericht. Dafür bekommt ihr die ersten 2 Monate des Webabos für jeweils 1 Euro. Das Abo ist monatlich kündbar.
Einfach beim Abo-Abschluss den Gutscheincode am Gericht angeben und schon könnt ihr loslesen. Also, der Autofahrer fährt langsam hinter dem Radfahrer her, bei dem staut sich vermutlich der Ärger an und irgendwann will er sich das nicht mehr länger angucken und fährt einfach vorbei oder was ist passiert?
Nee, es kam zu einem verkehrserzieherischen Versuch, würde man vielleicht sagen können. Der Autofahrer hat ausgesagt im Prozess dann, er habe das Fenster heruntergekurbelt, fuhr neben dem Radler und er habe ihn höflich darauf hingewiesen, dass er doch auf dem Fahrradweg fahren solle, der doch schließlich neben der Straße laufe.
Höflich.
So hat er das erstmal gesagt, als er auf der Anklagebank saß. Der Radfahrer kam als Zeuge, der hat es ein bisschen anders beschrieben. Der hat gesagt, sie haben mich richtig angeschrien und beschimpft. Mhm. Also sagen wir mal so, die Art der Kommunikation und wie freundlich oder unfreundlich die war, das wissen wir nicht, weil wir nicht dabei waren, aber es gab auf jeden Fall unterschiedliche Einschätzungen, wie dieser Wortwechsel abgelaufen ist. Mhm. Der Radfahrer hat auch gesagt, er habe dem Autofahrer erklärt, dass er natürlich auch höflich nicht auf diesem Radweg fahren könne, denn er war ja mit dem Rennrad unterwegs. Und Das Rennrad hat sehr dünne Reifen und Teile dieses Radwegs sind komplett geschottert. Mhm. Also man hat immer wieder längere Strecken, wo einfach Kies auf dem Boden ist und das ist mit so dünnen Reifen natürlich nicht besonders angenehm.
Das heißt, der hat sich auf die glatt asphaltierte Straße begeben, um nicht im Schotter, so seine Argumentation, um nicht im Schotter fahren zu müssen.
Wie aber kam das Ganze vor Gericht? Also der Autofahrer hat ihn dann auf jeden Fall touchiert, was dazu geführt hat, dass der im Graben gelandet ist und sein teures Carbonrad dabei auch beschädigt worden ist. Das musste man dann für 775 Euro reparieren. Eine Zeugin hat es so beschrieben, dass sie sogar gesagt hat, der habe sozusagen einen Schlenker Richtung Radfahrer gemacht.
Mhm. Oh je.
Fakt ist jedenfalls, er fuhr dann weiter. Wir haben in einem anderen Auto den Polizisten sitzen, der dann gesagt hat, das ist Fahrerflucht, sofort hinterher. Dem hinterhergefahren ist oder in dem Auto, wo er saß, die sind dem hinterhergefahren und der Autofahrer ist dann ein Stück weiter hinten, ging so rein in den Wald, da ist er abgebogen und hat sich sein Auto angeguckt und war offensichtlich auch schwer erbost. Also er hat selber erklärt, er sei quasi unter Schock gewesen und hat offenbar auch gegenüber dem dann dazukommenden Polizeibeamten in Zivil, beziehungsweise der ja gar nicht im Dienst war, hat er dann auch gesagt, der muss doch woanders fahren, der darf doch da gar nicht fahren, der soll gefälligst auf den Radweg und war offensichtlich noch ziemlich erbost. Der Radfahrer hat gar keinen Strafantrag gestellt, aber die Staatsanwaltschaft hat öffentliches Interesse gesehen, hat gesagt, hier gibt's ein öffentliches Interesse, dass man verhindert, dass sich Leute im Straßenverkehr so benehmen und hat einen Strafbefehl erwirkt beim Amtsgericht. Und zwar in Höhe von 900 Euro. Und der Mann sollte für 6 Monate seinen Führerschein abgeben.
Also Strafbefehl, da sind wir wieder ganz kurz zur Erklärung. Das ist sozusagen eine Art Urteil ohne Verhandlung. Der Richter guckt einen Vorschlag des Staatsanwalts an und sagt dann, ja, der Argumentation kann ich folgen. Und der vermeintlich Verurteilte, der den Strafbefehl erhält oder die Strafe zahlen muss, kann dann Widerspruch einlegen und dann kommt es erst zum Prozess. So ist es hier passiert, richtig?
Genau, Einspruch heißt es und den hat er eingelegt und deswegen kam es zum Prozess. Die Staatsanwaltschaft hat dem Autofahrer sogar ein Stück weit recht gegeben.
Interessant.
Denn der Fahrradfahrer hätte auf diesem Radweg fahren müssen. Denn was viele nicht wissen, ist, dass wenn ein entsprechendes Verkehrszeichen darauf hinweist, das sind diese Radwegschilder, diese blauen mit dem weißen Rad drauf, können auch so geteilte sein, wo dann rechts Fußgänger sind, links der Radweg oder sie können auch übereinander stehen. Wenn dieses Schild da ist, dann bedeutet das, dass man eigentlich auf dem Radweg fahren muss.
Du sagst eigentlich.
Ja, es gibt die Ausnahme, dass wenn der Radweg in so schlechtem Zustand ist, dass das gefährlich wäre für den Radfahrer, dann muss er da nicht fahren.
Hier können wir jetzt natürlich streiten, ob das mit dem Schotter in Kombination mit dem dünnen Rennrad, ob das ausreicht. Das ist natürlich nochmal eine ganz eigene Diskussion wahrscheinlich. Du hast aber gesagt, die Staatsanwaltschaft hat dem Autofahrer ein Stück weit recht gegeben. Sie hat also gesagt, ja, der Radfahrer hätte nicht auf der Straße fahren sollen in diesem Zusammenhang.
Genau. Der Autofahrer, der hat das genauso gesehen natürlich.
Klar.
Der sah also eindeutig den Radler im Unrecht und er fand auch, da sind wir jetzt wieder bei dem am Anfang eingeführten Gegensatz, dass das immer so ist, dass die Radfahrer Recht bekommen. Er hat nämlich wörtlich den Satz gesagt, die Radfahrer haben hier einen rechtsfreien Raum. Das sah natürlich die Staatsanwaltschaft mitnichten so, sondern die sagen, da gibt es durchaus ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Radfahrer. Aber das, was sie gemacht haben, das geht überhaupt nicht. Ja. Sie sind hier nicht der Verkehrserzieher, hat die Staatsanwältin zu ihm gesagt.
Wörtlich.
Wörtlich. Und
stimmt auch.
Ja. Und hat nochmal gesagt, er könne eigentlich froh sein, dass man ihn nur wegen fahrlässiger Körperverletzung belangt hat. Weil nach dem, was die Zeugin geschildert hat, dass sie gesagt hat, er hätte einen Schlenker gemacht, wäre er noch gut bedient mit so einem Strafbefehl. Und wenn das ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewesen wäre, dann wäre sein Führerschein länger oder ganz los gewesen. Die blieb dann sozusagen in ihrem Antrag dabei, dass sie gesagt hat, okay, 900 Euro, halbes Jahr Führerschein weg, wie im Strafbefehl, so muss man es machen. Mhm. Der Angeklagte selber, der war ohne Verteidiger da, der hat einfach nur noch um Milde gebeten sozusagen. Der hat dann gesagt, ja, er lebt von Hartz IV, er braucht das Auto, um mit dem Hund rauszugehen und für gelegentliche Arztbesuche und er habe überhaupt die Kohle nicht und er könne das nur absitzen, da sollen sie ihm doch gleich ein Zimmer in Rottenburg buchen.
Das ist die Justizvollzugsanstalt.
Mhm. Genau, das ist der hiesige Knast sozusagen. Mhm. Die Richterin hat ihn dann verurteilt. Entschuldigung,
sagt er einfach so vor Gericht, da können Sie mir gleich ein Zimmer in Rottenburg buchen.
Ne? Ja, der war auch ein bisschen verzweifelt, glaube ich. Also,
das hört man, ja.
Das Urteil. Zu diesem Schluss kam das Gericht.
Und die Richterin hat ihn dann verurteilt. Sie hat allerdings die Tagessätze reduziert von 20 Euro am Tag auf 15 Euro, sodass es nur noch eine Geldstrafe von 675 Euro war. Und der Führerschein war weg für ein halbes Jahr und sie hat eben gesagt, er kann die Strafe ja auch abarbeiten. Also es gibt für Leute, die kein Geld haben, Programme, die nennen sich Schwitzen statt Sitzen, wo man Geldstrafen abarbeiten kann. Mhm. Das hat verschiedene Gründe. Erstens ist es nicht sinnvoll, wenn Leute, die eigentlich nicht ins Gefängnis gehören, ins Gefängnis kommen, weil sie was nicht bezahlen können. Und der zweite Grund ist, dass ein Hafttag natürlich deutlich teurer ist für den Staat, als das, was hier an Tagessatz fällig wird. Mhm. Ja, das war die Geschichte des Autofahrers.
Ich fand auf jeden Fall den ersten Fall schon mal spannend. Ich möchte abschließend dazu noch ganz kurz sagen, ich finde es interessant, dass sozusagen eigentlich ja das Fehlverhalten vom Radfahrer steht zuerst. Der fährt wo er nicht fahren darf. Und der Autofahrer wehrt sich auf seine Weise irgendwie dagegen, übertreibt dabei, also kann man ja objektiv sagen, ne, er geht zu weit, einfach spätestens mit dem Schlenker, aber auch schon mit dem Anbrüllen und so, kommt auf den Ton an, das kann man alles nicht so genau rekonstruieren. Aber es ist irgendwie interessant für mich als Laie, dass am Anfang ein Fehlverhalten von einem Radfahrer steht und am Ende der Autofahrer derjenige ist, der dafür büßt.
Ja, der hat sich in dem Fall natürlich auch völlig daneben verhalten. Mhm, dazu kommt noch, klar. Das Ganze spielt ja vor ein paar Jahren, mittlerweile sind ja auch die Abstandsregeln verschärft. Also wenn heute ein Autofahrer einen Radfahrer überholt, außerhalb der Ortschaft, muss er einen deutlich größeren Abstand halten. Ich bin mir nicht sicher, ob es, ich glaube 2 Meter sind mittlerweile.
1, ich habe 1,50 Meter abgespeichert, ja. Aber ich bin nicht ganz sicher.
Also jedenfalls ein großer Abstand und den hat der auf gar keinen Fall eingehalten.
Mhm. Also ihm den Radfahrer darauf hinweisen, dass er bitte doch auf den Radweg fahren soll, das wäre noch okay gewesen, aber ihn sozusagen so erschrecken oder ihn sogar bewusst versuchen, den Weg abzuschneiden, da geht's natürlich also, zu weit.
Okay, ist das eine, ob es klug ist, sozusagen auf einer Landstraße neben jemandem herzufahren, um den Verkehr zu erziehen zu wollen, also wir, glaube ich, einfach raus, also das ist einfach Quatsch.
Ja. Einfach sich seinen Teil denken. Klappe halten und vorbeifahren.
Die Staatsanwältin hat was anderes gesagt. Die hat gesagt, sie können ihn auch anzeigen. Der begeht eine Ordnungswidrigkeit. Das ist ihr gutes Recht. Mhm. Aber ihn erziehen, das geht nicht.
Hat der Radler dann am Ende die Ordnungswidrigkeit auch bekommen?
So hieß es in der Verhandlung, was da draus geworden ist, ob der sich vielleicht dagegen gewehrt hat und gesagt hat, hören Sie mal, ich kann auf diesem Radweg so nicht fahren. Das weiß ich nicht. Das
ist ein eigenes Verfahren, ein eigener Prozess, wenn dann.
Ja. Wenn überhaupt.
Okay. Gut, wir gehen weiter, wir gehen zum anderen Prozess.
Das ist auch ein Erziehungsversuch?
Auch ein Erziehungsversuch, aber diesmal von der anderen Seite sozusagen. Das ist nämlich ein Radfahrer, beziehungsweise in dem Fall ein Fußgänger, der sich selbst aber als Radaktivist bezeichnet, der eine Erziehungsmaßnahme gestartet hat. Ich kenne den Fall, deswegen muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Erzähl doch mal, Jonas, was ist an dem Abend passiert?
Also wir verlassen jetzt die Landstraße und gehen weg vom Dettinger Täle rein in die Tübinger Altstadt, in eine Tempo-30-Zone, in eine Wohnstraße, in der auch ein Restaurant ist, in dem die Gäste ziemlich nahe an dieser Straße sitzen.
Und so auch der spätere Angeklagte, der an diesem Abend mit seiner Familie dort zum Essen saß, auf dieser kleinen Gehwegsterrasse, wenn man es so nennen will, also man sitzt da zwischen Gehweg und Straße sozusagen, wie du sagst, sehr nah an der Straße. Und so saß er da mit seiner Familie an dem Abend und hat gegessen, bis ein Autofahrer zu schnell die Straße entlang kam.
Ja, wie schnell der war, das ließ sich nachher nicht feststellen, aber für den Geschmack des Familienvaters war er viel zu schnell. Mhm. Also der hat gesagt, der war mit mindestens 60 Sachen da unterwegs Und das sind lauter rechts vor links Straßen. Das ist also eine sehr gefährliche Situation, wenn man da so rüberheizt. Mhm. Und der fuhr da vorbei und ist ihm da schon aufgefallen. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der den Familienvater dann nachher vor Gericht gebracht hat. Denn er hat zu einem eher ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Der Autofahrer kam nämlich nochmal wieder. Der hat also gewendet irgendwo weiter vorne und fuhr wieder an diesem Restaurant vorbei. Und dann nahm der den Stuhl, auf dem er saß, stellte sich mit dem an die Straße.
Nein.
Und in dem Moment, als das Auto vorbeikam, hat er den Stuhl genommen und hat den voll gegen das Auto geschmettert. Und zwar mit solcher Wucht, dass da die Scheibe, die hintere Seitenscheibe zersplittert ist und die B-Säule, also dieses Mittelteil vom Auto sozusagen, wo es runtergeht, mhm, die wurde schwer beschädigt. Der Seitenspiegel war auch hin. Sachschaden 2.500 Euro.
2.500 Euro. Also einfach mit dem Stuhl voll Karacho in die Seite des Autos reingeschlagen, auf gut Deutsch.
Verletzt wurde zum Glück niemand. Mhm. Aber der Fahrer hat natürlich angehalten und hat die Polizei gerufen.
Ja gut, sein Auto war stark beschädigt und der hat sich natürlich gedacht, was ist denn hier los?
Genau, die haben dann erstmal die Personalien aufgenommen, da gab es wohl auch noch ein bisschen Gerangel, da kamen dann Verwandte des Autofahrers dazu und haben offensichtlich den Mann mit dem Stuhl, nenne ich ihn jetzt mal, auch übel beschimpft. So hat das zumindest nachher in der Verhandlung geschildert. Ein Verfahren gab es dann allerdings gegen den Mann mit dem Stuhl. Wegen seines aggressiven Verhaltens hat auch hier die Staatsanwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse gesehen. Mhm. Und hat ihn wegen Sachbeschädigung einen Strafbefehl gegen ihn erwirkt. Und zwar über 30 Tagessätze à 35 Euro.
Der Paragraph im Wortlaut. Paragraph 303. Sachbeschädigung. Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert. Der Versuch ist strafbar.
Also jetzt noch mehr bei dem Fall eben im Dettinger Täle, wo wir ja auch schon vom Begriff Erziehungsmaßnahme gesprochen haben, würde ich hier jetzt aus Laiensicht klar sagen, Selbstjustiz. Also ne, der hat in dem Moment gedacht, ich bestrafe den jetzt für das, was er falsch gemacht hat. Er hat sozusagen nur sich auf sein eigenes Bauchgefühl verlassen, hat gedacht, der ist zu schnell, hat natürlich, wie soll er auch, keine Messung oder sowas vorgenommen, sondern hat sich auf seinen eigenen Eindruck verlassen und hat dann entschieden, den bestrafe ich jetzt, indem ich ihm diesen Stuhl ins Auto knalle. Also würde ich jetzt nach meinem Rechtsempfinden sagen, geht ja auf gar keinen Fall.
Das sah der Mann aber anders. Er hat nämlich Einspruch eingelegt gegen den Strafbefehl und so kam es dann zur Verhandlung. Und da hat er auch gesagt, dass er das Auto markiert habe. Er wollte es markieren, damit nachher klar ist, das ist der Raser. Der hatte nicht das Gefühl, dass er was falsch gemacht hat. Der hat ganz klar gesagt, ich saß da mit meinem 3-jährigen Sohn, der ist so gerast. Da wohnen Freunde in der Nähe, da gibt's einen Spielplatz. Ich habe dann sozusagen auf die Kinder meiner Freunde zurasen sehen und ich war mir sicher, man muss den stoppen und man muss auch klar machen, welches Auto das war, das da so rumgerast ist. Und deswegen habe er es markiert.
Da fällt mir jetzt aus meinem laienhaften Juristenwissen so ein Begriff ein, Gefahr im Verzug. Also er hat so getan, als hätte er sozusagen eine Gefahr abwenden müssen vom Rest der Gesellschaft. Und dafür habe er das adäquate Mittel gewählt, nämlich dem mit dem Stuhl zu markieren, um klarzumachen, das ist der zu schnell durchs Wohngebiet fährt.
Für eine spätere Strafverfolgung möglicherweise. Also er hat es so begründet, dass er gesagt hat, ich fand die Situation so verantwortungslos, dass ich das nicht der Justiz überlassen wollte. Auch um den Fahrer zu schützen. Denn der habe sich durch seine Raserei völlig unreif gezeigt. Man muss dazu sagen, der war jung, 18 oder 19. Mhm. Und der sei ja gar nicht in der Lage, zu unreif eben, um ein Fahrzeug zu führen. Und man solle jetzt doch lieber den Fahrer belangen. In der Schweiz wäre er doch seinen Führerschein jetzt auf Jahre los.
Weil er viel zu schnell unterwegs war.
Ja, wie schnell er unterwegs war, weiß man ja nicht. Es gab ja kein Messgerät in der Nähe, das es gesehen hatte. Mhm. Der Mann mit dem Stuhl hat so argumentiert, dass er gesagt hat, er sei jahrelang Fahrradkurier gewesen, er sei jahrelang Motorradfahrer gewesen und er könne schon am Geräusch der Reifen erkennen, wie schnell jemand fährt. Und das sei auf jeden Fall über 60 gewesen.
Das hat er vor Gericht so ausgesagt.
Das hat er so ausgesagt, ja.
Also er hat sich auf seine Erfahrung als Verkehrsteilnehmer, als Radfahrer, als Fahrradkurier, als Pizzabote, glaube ich auch, wenn ich es richtig gelesen habe, berufen und hat dann am Ende gesagt, Und damit war ich mir sicher, über 60, da muss ich eingreifen.
Mhm. Ja, dazu muss man dazu sagen, der Mann ist nicht nur jahrelanger Verkehrsteilnehmer, also er hat auch gesagt, er hat 1500 Stunden Erfahrung eben im Straßenverkehr, sondern er beschäftigt sich auch beruflich mit Verkehrsfragen.
Aha, was heißt das?
Er ist studierter Verkehrsexperte und hat einen Master in nachhaltiger Mobilität.
In nachhaltiger Mobilität. Also da kommen wir jetzt zu dem Begriff, den ich vorhin auch schon verwendet habe. Ein Radaktivist hat er, glaube ich, sich selbst auch bezeichnet. Also jemand, der sich viel mit Mobilität auch beruflich beschäftigt und auskennt. Erklärt aber natürlich noch nicht, warum er Selbstjustiz übt. Also ich finde, das kann man damit ja nicht rechtfertigen, oder?
Ja, er hat das nicht als Selbstjustiz begriffen, beziehungsweise er fand, dass sein Verhalten eigentlich richtig war. Er hat beschrieben, dass er sich als Teil einer moralischen Avantgarde sieht und sich als jemanden, der Verantwortung übernimmt und dass eben der Autofahrer verantwortungslos gehandelt habe. Er würde seit Jahren Yoga praktizieren und im Buddhismus sei er eben auch sehr bewandert und da gelte die Lehre, wenn man sieht, dass ein Kind mit einer Schlange spielt, meditiert man nicht, man schlägt ihr den Kopf ab.
Gut, jetzt sind wir aber im deutschen Rechtssystem und nicht im buddhistischen Rechtssystem. Weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt, aber du verstehst, was ich meine. Es ist natürlich bei so einer juristischen Frage mit Buddhismus oder mit buddhistischen Lehren zu argumentieren, bringt einem vor Gericht wahrscheinlich nicht viel. Oder wie war es denn in dem Fall? Wie hat denn das Gericht überhaupt, also du grinst schon, wie hat denn das Gericht überhaupt reagiert? Wie geht denn eine Richterin mit sowas um?
Also erstmal hören die sich alles sehr geduldig an. Mhm. Das ist eigentlich immer so, weil die Angeklagten haben ja auch erstmal das Recht, ausführlich zu schildern, wie sie etwas sehen. Dieser Prozess war schon dadurch gekennzeichnet, dass der auch immer wieder die Darstellung von Zeugen oder auch im Gespräch, wenn die Staatsanwältin was gesagt hat, der ist immer wieder dazwischen gefahren, hat die auch mal unterbrochen. Der war wirklich sehr, wie soll ich sagen, der war auch aufgewühlt, weil er nämlich einfach ganz sicher war, dass er Recht hat.
Also der Angeklagte,
wir reden vom Angeklagten, ja, ja. Die haben dann schon erstmal noch ein bisschen versucht rauszufinden, ja, wie ernst war ihm denn die Sorge beispielsweise? Mhm. Ja, also die Staatsanwältin hat ihm dann schon abgenommen, dass er sich um die Gefährdung anderer gesorgt hat.
Also durch den Autofahrer. Dem ging es nicht um die Austragung eines möglichen Grolls gegenüber Autofahrern, zumindest nicht vordergründig, oder das hat das Gericht so empfunden, dass es ihm darum nicht vordergründig ging.
Also jetzt reden wir erstmal von der Staatsanwältin, die hat ihm das erstmal abgenommen. Sie hat aber auch gesagt, naja, es gab ja gar keine Gefahr. Da waren ja gar keine Kinder, die über die Straße gerannt wären, die der Autofahrer gefährdet hätte. Also eine konkrete Gefahr gab es nicht, höchstens eine abstrakte. Ja.
Genau, wollte ich gerade sagen. Die abstrakte Gefahr ist natürlich, wenn der Autofahrer nie lernt, dass er nicht mit 60 durch die 30er-Zone brettern kann, dann dauert es nicht lang, bis irgendwann mal ein Kind blöd vors Auto läuft. Oder also ist jedenfalls nicht ausgeschlossen.
Ja, sie hat dann aber auch gesagt, im Gegenteil, sie haben ja jemanden gefährdet durch das, was sie gemacht haben. Mhm. Der Autofahrer hätte ja auch verständlicherweise total erschrecken können, was er bestimmt ist,
und gegen die
das Steuer rumreißen, wie auch immer. Und sie hat gesagt, das sind wir bei dem Thema mit der Verkehrserziehung, so geht's halt nicht. Also er hätte die Polizei rufen können oder der hatte eine Kamera dabei, der hätte den Fahrer mit der Kamera filmen können. Und die hat dann auch gesagt, wo kommt man denn hin, wenn jeder hier seine eigenen Regeln macht?
Also dass er sich über das Verhalten, wenn er denn zu schnell war, davon gehen wir jetzt mal einfach aus, der Einfachheit halber, er hätte sich das Verhalten insofern merken können, indem er einfach das Nummernschild aufschreibt, indem man ein Foto macht, indem man ein Video macht, indem er eine Anzeige bei der Polizei aufgibt. Aber auf jeden Fall hätte er nicht einfach eigenmächtig den bestrafen dürfen.
Das steht ohnehin außer Frage eigentlich, dass das sowas nicht geht. Der Autofahrer war auch als Zeuge da, den haben sie natürlich auch gefragt, wie schnell er denn gefahren ist.
Jetzt und?
Es ist so, der muss sich ja auch als Zeuge nicht selber belasten. Deswegen hat er nicht gesagt, wie schnell er gefahren ist. Er hat nur gesagt, seine Geschwindigkeit wäre angemessen gewesen.
Ja, aber angemessene Geschwindigkeit heißt in der 30er-Zone 30, oder nicht?
So ist es. Jetzt muss man dazu sagen, 18 oder 19, relativ frisch den Führerschein gehabt. Der war jetzt auch eher wortkarg vor Gericht, würde ich jetzt mal sagen. Der hat das ehrlich gesagt, glaube ich, einfach nicht verstanden, wie jemand so ausrasten kann. Also egal, wie schnell man jetzt fährt. Es war auch nicht sein eigenes Auto, das hat seine Mutter gehört.
Oh nein.
Es war ja ein Kleinwagen, Renault Clio, auch nicht das neueste Modell. Es war jetzt keine Familie, die so wahnsinnig viel Geld hat, glaube ich. Und der Radaktivist hat zumindest schon bevor es zum Prozess kam, den Schaden übernommen.
Ah.
Das war schon mal ganz klug von ihm, glaube ich. Denn obwohl er jetzt ja sich überhaupt nicht einsichtig gezeigt hat, ist dann die Staatsanwältin dabei geblieben, dass sie gesagt hat, okay, sie sieht aber schon, dass er sich große Sorgen gemacht hat, auch mit seinem kleinen Sohn, der da eben auch war, bei diesem Essen dabei war und so weiter, und hat gesagt, bleiben wir bei den 30 Tagessätzen auf 35 Euro. Das war ihr Strafantrag. Der hat auch einen Verteidiger, und der Verteidiger hat gesagt, nee, den muss man freisprechen. Und zwar nicht, weil sozusagen dessen Argumentation, dass das ja richtig sei, ein Auto mit einem Stuhl zu markieren, okay sei, sondern der hat gesagt, der hat sich in einem Tatbestandsirrtum befunden und wollte sozusagen eine große Gefahr abwenden, durch Nothilfe.
Also Tatbestandsirrtum heißt in dem Zusammenhang, er sei irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass eine große Gefahr bestehe für die Allgemeinheit, für andere Verkehrsteilnehmer, und habe aufgrund dieses Irrtums gehandelt und dann eben falsch gehandelt.
Genau, also das gibt es zum Beispiel bei der Notwehr. Da kann das auch sein, dass jemand eine Körperverletzung begeht, aber er hat sich in einem Tatbestandsirrtum befunden, weil er irrtümlich davon ausging, dass ihn jemand im Moment
bedroht.
Angreift, also gefährlich angreift. Ja.
Aber es heißt ja auch immer, das ist ja eigentlich, der Volksmund sagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also die einfache Argumentation, ja, ich wusste nicht, dass der gar niemanden gefährdet, das hilft mir ja nicht. Oder ist das
in dem? Aber so hat er ja auch nie argumentiert. Er war sich ja immer noch sicher, dass das, was er gemacht hat, das Richtige ist. Und er hat in seinem letzten Wort auch gesagt, dass er sich als Teil einer politischen Mobilitätsavantgarde sieht und dass er hofft, dass sein Verhalten in 10 Jahren gar nicht mehr sanktioniert wird.
Das Urteil. Zu diesem Schluss kam das Gericht.
Das sah die Richterin natürlich etwas anders. Die hat gesagt, das war ganz klar Selbstjustiz. So geht's nicht. Was wäre das denn für eine Welt, wenn jeder glaubt, er könne Selbstjustiz üben und machen, was er will? Und sie hat ihm eindringlich geraten, sein Verhalten zu überdenken. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und hat ihn dann eben, wie von der Anklage gefordert, zu den 1050 Euro Geldstrafe verurteilt. Das hat ihn allerdings wenig beeindruckt. Er hat nämlich einfach weiterhin gesagt, er würde es wieder tun.
Irre. Kurz zum Verständnis, diese Strafe, die er am Ende bekommen hat, nur dass das klar ist, das ist ein Bußgeld.
Das ist eine Geldstrafe.
Oder eine Geldstrafe. Also Bußgeld ist bei Ordnungswidrigkeiten, stimmt. Das ist eine Geldstrafe. Die bezahlt er, die hat aber nichts zu tun mit diesem Schadensersatz, den er dem Autofahrer geleistet hat. Das ist völlig unabhängig. Das ist eine zivilrechtliche Geschichte. Das hat dann im Strafverfahren keine Bewandtnis.
Das kann sozusagen in die Strafzumessung einfließen, ob jemand schon im Vorfeld sich um die Wiedergutmachung eines Schadens gekümmert hat. Das hat er in dem Fall ja getan.
Aber das kommt zusätzlich. Also das sind zwei Paar Schuhe, die er zahlen muss. Er zahlt einmal den Schaden am Auto, den er angerichtet hat, und einmal die Strafe.
Genau so ist es.
Konntest du am Ende dem Urteil folgen? Hast du es genauso gesehen wie das Gericht? Wie hast du das empfunden dann im Saal?
Also.
Und natürlich, Entschuldigung, wie hat der Angeklagte darauf reagiert? Wie ist er am Ende damit umgegangen?
Der war, das war so eine Mischung aus Frustration und vielleicht auch ein bisschen Zufriedenheit, denn er hat ja gesagt, also wenn sie ihn schon verurteilen, dann sollen sie ihn einfach verurteilen, und das haben sie ja getan. Er hat noch überlegt, ob er in Berufung gehen soll, das hat er aber meines Wissens nicht getan.
Hat er sich am Ende ein bisschen wie ein Märtyrer dann auch gefühlt noch, oder?
Ich kann ja nicht in seinen Kopf reingucken, aber also zumindest glaube ich, dass er bis heute der Meinung ist, dass das, was er gemacht hat, weniger schlimm ist als das, was der Autofahrer gemacht hat.
Also wenn du es so formulierst, dann, also ich würde dem nicht zustimmen, aber ich kann natürlich den Gedanken dahinter schon verstehen. Wenn er sagt, er hat da wirklich Gefahr im Verzug gesehen, er hat das Gefühl, er muss den jetzt irgendwie stoppen, weil der heizt sonst an der nächsten Straßenecke irgendwie Leute um, sage ich jetzt mal salopp, dann macht es schon Sinn, dass er irgendwie gedacht hat, er muss da jetzt eingreifen. Aber die Selbstjustiz geht an der Stelle natürlich trotzdem nicht. Und noch ein Punkt, das möchte ich noch kurz sagen, der mir auch ein bisschen aufstößt, ist dieser Begriff der Mobilitätsavantgarde. Ich glaube nämlich, wir haben am Anfang unserer Folge viel darüber gesprochen, dass das in Tübingen ein sehr heftiger Streit ist, der da zwischen diesen beiden Fronten, Autofahrer und Radfahrer, irgendwie klafft. Und ich glaube, dass wir das am ehesten mit Kommunikation und mit Eintracht hinbekommen, indem sich die beiden Gruppen besser verstehen, besser nachvollziehen und auch die Sorgen und Nöte des jeweils anderen besser nachvollziehen können. Aber ich glaube, so mit diesem erhobenen Zeigefinger nach dem Motto, ihr Autofahrer seid die Dieselstinker und ihr macht die Umwelt kaputt und deswegen haben wir per se auf Rädern mehr Recht als ihr in Autos, das ist, glaube ich, eine gefährliche Haltung, die zur Lösung dieses Streits und der alltäglichen Probleme, die damit auf den Straßen einhergehen, nichts Gutes beiträgt. Oder wie siehst du das?
Nee, beitragen tut es in dem Sinne natürlich in dieser in dieser Gegensätzlichkeit und in diesem gegenseitigen Hass, der da manchmal aufkommt, überhaupt nichts. Das ist ja völlig irrational. Aber klar ist, dahinter steht natürlich noch ein anderer Konflikt, und das ist der, wie stellen wir unsere Mobilität der Zukunft uns vor? Mhm. Natürlich gibt es beim Kampf um den Platz auf der Straße, bei der Auseinandersetzung, wie viel Platz sollen Autofahrer haben, soll eine Stadt eher autogerecht sein oder eher radgerecht sein? Da gibt's gegensätzliche Interessen, und das muss man auch aushalten, diesen Streit.
Das ist eine politische Diskussion, wenn man so
will. Ja, es ist auch eine manchmal das Gefühl, es ist eine Art Kulturkampf, ein gesellschaftlicher. Ja. Denn was wir schon haben, ist, wir haben ja ein massives Problem mit dem Klimawandel. Da müssen wir uns ja eigentlich jetzt schon entschuldigen bei den kommenden Generationen, was wir denen hinterlassen.
Und wir müssen unser Mobilitätsverhalten dringend umstellen.
Wir müssen uns überlegen, wie wir das verändern.
Ja.
Nur, es gibt nun mal auch Regeln im Straßenverkehr, an die wir uns halten müssen, und das gilt eben für beide.
Und ich darf mir ein Auto zulassen, ich darf mit einem Auto fahren, auch in einer ruhigen Straße darf ich Auto fahren. Wie schnell ich fahren darf, ist auch festgelegt, aber auf jeden Fall darf ich nicht aufgrund meiner Schätzung dann einfach finden, ich stopp den jetzt mal und schon gar nicht mit einem Stuhl in den Seitenflügel. Ne?
Genau, wir müssen den politischen Streit darüber austragen, wer wie viel Platz im Verkehr haben soll und wie der aussehen soll, aber wir sollten ihn nicht auf der Straße austragen.
Was für ein Schlusswort. Danke für die beiden Fälle. Heute waren es mal zwei. Wie immer freuen wir uns auch nach zwei Fällen darüber, wenn ihr uns Feedback gebt. Ihr erreicht uns per E-Mail an amgericht@tagblatt.de. Sagt uns doch Bescheid, wie ihr die Folge fandet und was ihr vielleicht als nächstes Thema bei uns hören wollt. Wir freuen uns, wenn ihr uns Bescheid gebt.
Jetzt kommen wir wieder an die Stelle, wo wir den Podcast-Tipp abgeben. Heute freue ich mich, dass wir einen Podcast empfehlen können, der sozusagen auch aus unserem Haus kommt, nämlich aus der Neckarchronik in Horb. Dort macht der Kollege Benny Breitmeier schon länger einen Podcast mit dem schönen Titel Neckarchroniken. In kompaktem 20-Minuten-Format gibt er jeden Donnerstag einen Überblick über das Wichtigste aus Horb, Sulz und dem gesamten Kreis Freudenstadt. Das ist jetzt natürlich eher ein Tipp für Leute aus dem Schwarzwald, aber hey, wenn ihr von dort seid, hört rein, der Benny macht es richtig gut. Wir freuen uns, wenn ihr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ein Abo für unseren Podcast dalasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.